Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Antisemitismus-Skandal bei der Documenta 15 hat personelle Folgen. Generaldirektorin Schormann legt nach wochenlanger Kritik ihr Amt nieder. Der Vertrag mit der 60-Jährigen sei einvernehmlich beendet worden, teilte der Aufsichtsrat in Kassel mit. Hintergrund war der Eklat um ein Werk mit antisemitischen Darstellungen auf der internationalen Kunstschau. Kulturstaatsministerin Roth und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein begrüßten die Entscheidung als notwendig und überfällig.
Jetzt also doch. Die Generaldirektorin der Documenta Sabine Schormann muss gehen. Der Aufsichtsrat und Schormann einigten sich einvernehmlich, ihren Vertrag aufzulösen. In einer Erklärung äußert das Gremium seine tiefe Betroffenheit darüber, dass am Eröffnungswochenende der Documenta 15 eindeutig antisemitische Motive zu sehen waren. Die Präsentation des Banners People's Justice mit seiner antisemitischen Bildsprache war eine klare Grenzüberschreitung. Es ist essentiell, diesen Vorfall zeitnah aufzuklären. Es ist dieses Bild des Künstlerkollektivs Taring Padi, das kurz nach der Eröffnung für einen Eklat sorgt. Wegen eindeutig antisemitischer Darstellungen. Etwa einem Juden mit Fangzähnen und gespaltener Zunge. Die Proteste aus Gesellschaft und Politik sind massiv. Die Documenta-Leitung reagiert zögerlich. Das Bild wird erst verhüllt, dann doch komplett abgebaut. Antisemitismus-Experte Meron Mendel sollte der Documenta helfen, ihren Skandal aufzuarbeiten. Fand aber in Kassel kein Gehör und beendete seine Zusammenarbeit. Der Rücktritt für ihn überfällig.
Ich hoffe, dass hier sozusagen eine Art von Befreiungsschlag gibt und dass ab diesem Moment können wir weitergehen und vor allem die Sachen aufarbeiten und mit dem Blick nach vorne die Sachen nach ändern, damit die Documenta 15 einen guten Abschluss bekommt im September.
Zustimmung auch von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Es ist richtig und notwendig, dass nun die Aufarbeitung erfolgen kann, wie es zur Ausstellung antisemitischer Bildsprache kommen konnte, sowie die nötigen Konsequenzen für die Kunstausstellung zu ziehen. Die beiden Gesellschafter, die Stadt Kassel und das Land Hessen, haben angekündigt, Strukturen und Verantwortlichkeiten bei der Documenta überprüfen zu wollen. Zunächst aber suchen sie eine neue Leitung für die Documenta 15.
Fragen der Sicherheit und die Krise auf den Energiemärkten haben den Saudi-Arabien-Besuch von US-Präsident Biden bestimmt. Nach Gesprächen mit der saudischen Führung gestern Abend kam Biden heute mit Staats- und Regierungschefs aus den Golfstaaten und anderen Ländern der Region zusammen. Dabei versicherte er, die USA strebten weiter eine aktive Rolle im Nahen Osten an, auch um gemeinsam eine Bedrohung durch den Iran abzuwenden.
Malerische Kulisse am Roten Meer für einen Gipfel in unterkühlter Atmosphäre. Jeddah soll den Neustart markieren in den Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien. Eingebettet in ein Treffen mit Staats- und Regierungschefs der Golfstaaten und regionaler Mächte. Die Themenpalette umfangreich. Regionale Sicherheit, Nahrungsmittelkrise, Klimawandel, vor allem aber eine höhere Ölfördermenge, damit die Energiepreise sinken. Sie komme, versicherte Präsident Biden. Um wie viel und wann allerdings, blieb offen. Zum Abschluss beschwor er Einigkeit. Die USA würden sich nicht vom Nahen Osten abwenden und ein Vakuum hinterlassen, das China, Russland oder der Iran füllen. Wir wollen auf diesen Augenblick aufbauen, mit entschlossener amerikanischer Führung. Ein Schatten lag über dem Gipfel. Der Mord am saudischen Journalisten Khashoggi im Konsulat von Istanbul Ende 2018. Beauftragt von Kronprinz Mohammed. Davon ist Joe Biden bis heute überzeugt, nannte ihn einst Paria. Dennoch begrüßte er ihn gestern, wenn auch nur mit ausgestreckter Faust. Das Thema Menschenrechte habe er glasklar angesprochen, vor weiteren Gewalttaten gewarnt. Saudi-Arabien verbat sich anschließend jede Einmischung. Aus Sicht von Menschenrechtsaktivisten war der Besuch dennoch ein Verrat von Bidens Wahlversprechen. Ich frage mich, wofür das alles? Warum der Betrug an all den Menschenrechtsaktivisten? Für ein bisschen billigeres Öl? Und Experten sagen, dass selbst das unwahrscheinlich ist. Ein Gruppenbild mit einigem Abstand zwischen Gastgeber und Gast. auch wenn der kleiner geworden ist nach dem Gipfel von Jidda.
Und ich begrüße in Jidda jetzt Daniel Hechler. Wie fällt denn die Bilanz nach dem heutigen Treffen aus?
Ja, der ganz große Durchbruch, er fehlt bei diesem Gipfel. Viele Ergebnisse sind doch eher vage. Saudi-Arabien erhöht zwar die maximale Erdölfördermenge, aber ob tatsächlich mehr gefördert wird und wie viel ist noch offen. Der Waffenstillstand im Jemen, er soll fortgeschrieben werden, doch ob das gelingt, ist auch alles andere als sicher. Immerhin soll es 3 Milliarden Euro geben für mehr Lebensmittel im Nahen Osten und Afrika. Vielleicht das konkreteste Ergebnis dieses Gipfels. Ansonsten wurde noch ein Inselstreit im Roten Meer beigelegt. Der Irak erhält nun auch Strom aus Saudi-Arabien, aber insgesamt für viele Beobachter doch eine eher magere Bilanz nach sehr, sehr großen Erwartungen.
Was bleibt nach dem Gipfel? Welches Signal geht von Jidda aus?
Vor allem ein Signal, dass die USA sich wieder stärker engagieren wollen im Nahen Osten, dass sie wieder enger zusammenrücken mit den Ländern hier in der Region, wohl auch, weil viele von ihnen mittlerweile gute Beziehungen zu China und Russland aufgebaut haben, gerade auch Saudi-Arabien. Und ja, sie haben es auch verstanden, die Mächte geschickt gegeneinander auszuspielen. Aber spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist doch auch klar geworden, dass der Westen die Länder hier in der Region braucht, um gegen Russland bestehen zu können. Und der Besuch des Präsidenten hier in Jidda, er war auch der Versuch der USA, sie wieder stärker an sich, an den Westen zu binden und von Russland zu lösen. Ob das gelungen ist, das allerdings ist zur Stunde doch eher zweifelhaft.
Daniel Hechler, vielen Dank. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich angesichts der hohen Energiepreise für weitere Entlastungen ausgesprochen. Selbst Gutverdiener würden schlucken bei einer Verdreifachung der Heizkosten, sagte der Grünen-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Menschen mit mittlerem und geringem Einkommen könnten sich die Erhöhungen schlicht nicht leisten. Er sei sicher, dass das Bundesfinanzministerium entsprechend unterstützen werde. Russland hat seinen Truppen eine Ausweitung der Angriffe in der Ukraine befohlen. Das teilte Verteidigungsminister Shoigu in Moskau mit. Die ukrainische Armee registrierte nach eigenen Angaben verstärkte Attacken im Osten des Landes. Aber auch aus anderen Landesteilen wurden Raketenangriffe gemeldet. So aus der Region um die zweitgrößte Stadt des Landes Kharkiv und aus der Millionenstadt Dnipro.
Zerstörung mitten in der Industriestadt Dnipro. Eine der Raketen ist hier in einer belebten Verkehrsstraße eingeschlagen. Bei dem Angriff wurden nach ukrainischen Angaben 3 Menschen getötet und 15 verletzt. Die Anwohner stehen unter Schock. Die Türen waren mit Klebeband versiegelt. Als die Druckwelle kam, sind die Scherben geflogen und haben mich zum Glück nur leicht verletzt. Meine linke Seite wurde getroffen. Direkt neben der Straße liegt der Industriekonzern Yuzhmash. Laut dem russischen Verteidigungsministerium werden hier militärische Raketenbauteile produziert, die Ziel des Angriffes gewesen sein sollen. Yuzhmash liegt hier direkt nebenan. Erst habe ich ein Video gesehen, dass es dort brennt, dann fing die Explosion an. Viele flüchten nach dem Angriff. Bei Facebook ruft der Bürgermeister von Dnipro, Boris Filatov, die Menschen auf, die Stadt zu verlassen. Hier sei kein Platz für Frauen, Kinder und Ältere, schreibt er. Die, die gehen könnten und wollten, sollten es tun. Juhuev im Nordosten des Landes. Hier sollen in der Nacht auf Samstag bei einem russischen Angriff mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen sein. Die Raketen hätten, so regionale Behörden, eine Schule und mehrere Wohnhäuser getroffen. Auch die Hafenstadt Odessa war wieder Ziel eines Angriffs. Dabei soll eine Fabrikhalle getroffen worden sein. Militärexperten gehen davon aus, dass sich die russischen Angriffe in der kommenden Zeit wieder verstärken werden.
Die extreme Hitzewelle setzt den Menschen im Süden Europas immer stärker zu. Allein Spanien meldete heute 360 Hitzetote binnen einer Woche. Begünstigt durch die anhaltende Trockenheit breiten sich zudem die verheerenden Waldbrände in den Ländern rund ums Mittelmeer weiter aus. Für die kommende Woche sagen Meteorologen Rekordtemperaturen auch weiter nördlich voraus, etwa in Deutschland und Großbritannien. Für Teile der Insel gaben die britischen Behörden nun erstmals Hitzealarm.
Wer kann, sucht Wasser zur Abkühlung, sogar in Londons Innenstadt. Im Vereinigten Königreich herrscht die höchste Hitzewarnstufe. In den kommenden Tagen sind Temperaturen bis zu 40 Grad vorausgesagt. So heiß wie noch nie auf der Insel. Wir Briten können mit den Temperaturen nur schwer umgehen, weil wir sie einfach nicht gewohnt sind. Der Körper stellt sich kaum darauf ein. Wir haben keine Erfahrung. Die britische Regierung sorgt sich vor weit mehr Todesfällen als üblich aufgrund der extremen Hitze. Krankenhäuser bereiten sich auf Patienten mit Hitzekoller vor. Besondere Aufmerksamkeit sollen Ältere und Kranke bekommen. In diesem Pflegeheim wird überwacht, ob jeder ausreichend trinkt. Das Wetter ist furchtbar. Absolut furchtbar. Wir müssen gerade sehr aufpassen. Am Nachmittag tagt der nationale Krisenstab. Wer kann, so der Aufruf, soll Anfang der Woche von zu Hause aus arbeiten. Schwarz zieht Hitze an. Manche Bahngleise werden deshalb weiß gestrichen, aus Sorge, sie könnten sich verbiegen. Die Briten sollen, so der Appell, in den kommenden Tagen die Sonne meiden oder Wege finden, sich bei den heißen Temperaturen abzukühlen.
Spanien, ein Land im Ausnahmezustand. Schon seit einer Woche sorgen extreme Hitze und Trockenheit für ständige Gefahr. Tausende Feuerwehrleute kämpfen derzeit im ganzen Land gegen mehr als 30 Brände. In den Bergen von Malaga versuchen Löschhelikopter unablässig die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Über dem betroffenen Gebiet liegt eine gewaltige Rauchwolke, die noch von Weitem zu sehen ist. 3000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Für sie wurde ein Aufnahmezentrum eingerichtet. Das ist absolut beängstigend, weil keiner weiß, wie das enden wird. Im Nachbarland Portugal das gleiche Bild. In der Landesmitte und im Norden sind 11 Brände immer noch außer Kontrolle und bedrohen einige Dörfer. Bei den Löscharbeiten ist gestern Abend ein Flugzeug abgestürzt. Der Pilot kam ums Leben. In Portugal und in Spanien liegen die Temperaturen seit einer Woche konstant über 40 Grad. Die Medien in beiden Ländern berichten über eine steigende Zahl von Hitzetoten. In Spanien sollen bereits 360 Menschen Opfer der hohen Temperaturen geworden sein. In Portugal sind es 240. Und ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht.
Weltfußballer Robert Lewandowski wechselt vom deutschen Meister Bayern München zum FC Barcelona. Die beiden Clubs bestätigten eine mündliche Vereinbarung über den Transfer. Damit enden wochenlange Spekulationen um den Weggang des polnischen Stürmerstars. Der FC Bayern hatte lange auf einen Verbleib seines Torjägers bestanden. Laut Medienberichten zahlt Barcelona eine Ablösesumme von bis zu 50 Millionen Euro.
Der Australier Michael Matthews hat die 14. Etappe der Tour de France von Saint-Étienne nach Mende gewonnen. Der 31-Jährige attackiert am Schlussanstieg aus einer Ausreißergruppe heraus und triumphiert nach einer fast 200 Kilometer langen Hitzeschlacht. Lennart Kemner aus Fischerhude wird 8., Simon Geschke 9. Der Wahlfreiburger verteidigt erneut sein Bergtrikot. Im Kampf um das gelbe Trikot versucht der Slowene Tadej Pogacar auf den letzten Kilometern Jonas Vingegaard zu distanzieren. Doch der Däne lässt sich bis zur Ziellinie nicht abschütteln. So verteidigt Vingegaard die Führung im Gesamtklassement mit einem Vorsprung von 2 Minuten und 22 Sekunden auf Pogacar.
Und hier die Lottozahlen. 15, 17, 20, 22, 23, 26, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 17. Juli.
Das Hoch über Mitteleuropa bestimmt unser Wetter. Die Luft wird immer heißer, den Norden streifen noch schwache Tiefausläufer, daher im Norden und Osten in der Nacht zunächst ein paar Wolken. Später wird es im Norden wolkiger, sonst ist es klar. Am Tag viel Sonne, es ist wolkenlos oder nur leicht bewölkt. Über den Norden und Nordosten ziehen ab und an Wolkenfelder, meist bleibt es aber trocken. In der Nacht 16 bis 2 Grad, vereinzelt ist Bodenfrost möglich, am Tag 19 bis 33 Grad. Am Montag sonnig, im Norden und Nordosten zeitweise Wolken bis 36 Grad. Am Dienstag vorläufiger Höhepunkt der Hitzewelle, viel Sonne bis 39 Grad. Am Mittwoch ist es im Osten sonnig, sonst teils Sonne, teils Wolken und örtlich Schauer oder Gewitter, die heftig sein können, bis 38 Grad.
Um 23.15 Uhr hat Helge Fuest diese Tagesthemen für Sie. Nach dem Rückzug der Chefin alles wieder gut bei der Documenta, Fragen an den Antisemitismus-Experten Meron Mendel und Gesundheits-App als digitale Fußfessel, wie das chinesische Regime Oppositionelle kontrolliert. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.